Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, herzlich willkommen. Es geht in dieser Ausgabe um den Europawahlkampf im kleinsten und im größten Mitgliedsland der Europäischen Union. Wir machen Station in Malta, wo ein Korruptionsskandal immer weitere Kreise zieht. Und wir blicken nach Frankreich, wo sich die liberale Spitzenkandidatin Valérie Ayer schwer tut, sich gegen den starken rechten extremen Rassemblement National zu behaupten. Außerdem berichten wir, warum Griechenland wegen der Waldbrandgefahr in diesem Sommer besonders alarmiert ist. Das ist los in Europa und darum geht's in Europa heute. Der kleine Inselstaat Malta hat ein großes Problem. Wieder einmal geht es um Korruption. Und zwar auf höchster politischer Ebene. Angeklagt sind mehrere Mitglieder der regierenden Labour-Partei, darunter auch der frühere Regierungschef Joseph Muscat, aber auch der amtierende Vizeministerpräsident Chris Fearn, der eigentlich auch EU-Kommissar nach der Europawahl werden wollte und seine Kandidatur jetzt aber zurückgezogen hat. Es wird also voll auf der Anklagebank, wenn der Korruptionsskandal um die Privatisierung von Krankenhäusern in Malta juristisch aufgearbeitet wird. Für Staatsanwälte und Richter kommt nun aber noch erschwerend hinzu, dass Maltas Regierungschef Robert Abela Stimmung macht. Nicht nur gegen die ermittelnde Justiz, sondern auch gegen die Journalisten, die in dem langjährigen Korruptionsfall recherchieren. Stattdessen, so hat es unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz beobachtet, lobt Robert Abela seine angeklagten Parteifreunde für ihre Arbeit und für ihren Einsatz für Malta.
Es ist eine enthusiastische Stimmung im Saal. Der maltesische Premier Robert Abela zählt die Erfolge seiner Partei auf, der Partit Laborista. Im Jahr 2019 dachten sie, sie könnten diese Partei daran hindern, weiter für das Land zu arbeiten. Sie waren kurz davor, erfolgreich zu sein, aber sie waren es nicht. Denn wir haben uns für die Verantwortung entschieden, auf dem Guten aufzubauen und das zu reparieren, was repariert werden musste. Bei dem Wahlkampfauftritt bezieht sich Abela auf 2019. Seine Partei war schon damals an der Macht. Doch sie waren den Mord an der investigativen Journalistin Daphne Caruana Galizia verstrickt, so der Verdacht. Der damalige Premier Joseph Muscat musste zurücktreten. Sein Nachfolger wurde Abela. Im Europawahlkampf spricht diese nun immer wieder vom sogenannten Establishment, es sei der Feind. Das Establishment, das im Verborgenen agiert, wollte die Partei zerschlagen. Aber wir haben darauf reagiert, indem wir geeint geblieben sind und verantwortungsvoll gehandelt haben. Seit mehr als 11 Jahren regiert Abelas Partei in Malta, trotz vieler Korruptionsskandale. Zu den kriminellen Netzwerken hatte auch Caruana Galizia recherchiert. Es geht um Bestechung, um Geldwäsche, um Betrug, um Amtsmissbrauch. In einem Fall hat die Staatsanwaltschaft Valletta mehr als 4 Jahre ermittelt. Nun liegen die Anklagen vor. Die Vorwürfe haben eine neue Qualität, so Andrew Drago von der Vereinigung der maltesischen Jurastudenten. Jetzt geht es um das Strafverfahren, in dem herausgefunden werden muss, ob Regierungsmitglieder strafrechtlich verantwortlich sind. Zum ersten Mal wird ein ehemaliger Premier mit solchen Vorwürfen belastet. Im Fokus ist die Teilprivatisierung von 3 staatlichen Kliniken. Von Anfang an war der Deal umstritten. Während der Staat und damit die Bürger dabei benachteiligt worden seien, hätten sich die Angeklagten bereichert. Mehr als 20 sind es, vor allem Manager von Unternehmen und hochrangige Politiker der Labour-Partei. Ex-Regierungschef Muscat ist angeklagt, ebenso der amtierende Zentralbankchef Edward Scicluna und der stellvertretende Premierminister Chris Fearn. Fearn ist zurückgetreten, seine Kandidatur als EU-Kommissar hat er zurückgezogen. Nach der Veröffentlichung der Untersuchung greift Premier Abela auf einer Pressekonferenz einen Journalisten an, der ihn fragt, ob es Neuwahlen geben werde. Und ihre Frage kommt von denen, die sie gebeten haben, sie zu stellen. Von denen, die versuchen, Instabilität im Land zu schaffen und das Land zu destabilisieren. Das Establishment, kommen Sie. Abela unterstellt dem Journalisten, ein Teil des Establishments zu sein. Genauso wie anderen Vertretern der Medien. Das sei gefährlich, meint Matthew Turep vom Institut der maltesischen Journalisten. In einer ersten Erklärung haben wir seinen Ton verurteilt, indem er andeutete, dass Journalisten Feinde des Staates und des Volkes sind. Das halten wir in einer demokratischen Gesellschaft für völlig inakzeptabel. Vor allem jetzt, wo das Land kurz vor den Wahlen steht und ein ernster Fall wie dieser der drei Krankenhäuser politische Auswirkungen haben kann. Doch Abela hat auch die Justiz im Visier. Zum Auftakt des Wahlkampfs betont er, dass sie nicht für politische Ziele missbraucht werden dürfe. Gerechtigkeit ist nicht gleichbedeutend mit politischem Terrorismus. Ehrliche Gerechtigkeit und politische Rache können nicht nebeneinander bestehen. Die Staatsanwältin, so behauptet Abela, habe die Untersuchungen zum Krankenhausdeal bewusst hinausgezögert, damit die Ergebnisse mit den Europawahlen zusammenfallen. Diese Behauptung sei eine Farce und äußerst gefährlich, so Andrew Drago von der Vereinigung der Jurastudenten. Denn die Atmosphäre sei ähnlich wie vor der Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia, die 2017 mit einer Autobombe getötet worden war. Ich glaube, Malta hat nichts aus dem tragischen Mord an Daphne Caruana Galizia gelernt. Es gab eine öffentliche Untersuchung von drei Richtern, die den Staat für die Schaffung einer Atmosphäre der Korruption verantwortlich machten. Dies ist ein fruchtbarer Boden für Korruption und für das Verbot für Journalisten, einen investigativen Journalismus richtig zu betreiben. Indem Regierungschef Abela Justiz und Presse eine Kampagne unterstellt, verteidigt er seine Parteifreunde und heizt damit das Klima in seiner Heimat auf, kurz vor den Europawahlen.
Elisabeth Pongratz mit einer Bestandsaufnahme aus Malta kurz vor der Europawahl steckt das Land in einer politischen Krise. Für die Europawahl am 9. Juni geht in Deutschland die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Spitzenkandidatin ins Rennen. In Frankreich tritt die EU-Abgeordnete Valérie Ayer an, die sich allerdings schwer tut, die Wählerinnen und Wähler für sich zu begeistern. Über die Spitzenkandidatin von Renaissance, der Partei von Präsident Emmanuel Macron, spricht man vor allem im Zusammenhang mit Patzern. So ließ sie sich mit rechtsextremen Demonstrierenden fotografieren, weil sie in der Situation nicht merkte, neben wem sie stand. Ist das nur ein Ausrutscher gewesen? Christiane Kess hat sich für Europa heute genauer angesehen, wie sich Valérie Ayer im Europawahlkampf schlägt und wofür sie steht.
Wir werden die Einzigen sein, die Europa verteidigen, ruft Valérie Ayer ihren Anhängern entgegen. Wir werden gewinnen, tönt es aus dem Wahlkampfsaal in Lille zurück. Die Spitzenkandidatin der Präsidentenpartei Renaissance listet auf, was die EU für sie bedeutet. Ein Europa, das Impfstoff in der Pandemie beschafft, gegen den Klimawandel kämpft, neue Technologien wie die künstliche Intelligenz fördert, vor allem die Landwirte vor unfairem Wettbewerb schützt oder jungen Erwachsenen einen Erasmus-Austausch ermöglicht. Ayers Hauptgegner ist der Rassemblement National, der mit seinem Spitzenkandidaten Jordan Bardella in Umfragen weit vorn liegt. In einem Interview wirft Ayer den extremen Rechten vor, sie wollten die EU zerstören und immer noch aus ihr austreten, auch wenn dies nicht mehr Teil ihres Programms sei. Zum Beispiel diese Doppelgrenze, die Jordan Bardella vorschlägt. Ich verstehe nicht, wie er die einrichten will, ob er zwischen Frankreich und Italien eine Mauer bauen will oder alle paar hundert Meter einen Zollbeamten aufstellen will. Auf alle Fälle würde das heißen, dass man aus dem Schengen-Raum austritt. Es gäbe also keine Freizügigkeit mehr in Europa. Der Rassemblement National will außerdem die gemeinsame Landwirtschaftspolitik der EU wieder nationalisieren und nicht mehr in das gemeinsame Budget einzahlen. Das ist ein Frechheit. Brexit auf Raten. Valérie Ayer kommt aus einer Bauernfamilie aus dem Département de la Mayenne im nordwestlichen Frankreich. Die 38-Jährige betont ihre bodenständige Herkunft. Sie will zeigen, dass sie auch Landwirte versteht, die der EU vorwerfen, sie mit Freihandelsabkommen einer unfairen Konkurrenz auszusetzen. Natürlich ist Europa nicht perfekt. Seit meinem ersten Tag im Europaparlament bin ich entschlossen, Europa zu verändern, weil vieles nicht funktioniert. Aber wir brauchen Europa, um uns zu reindustrialisieren und die Produktion von Medikamenten zurückzuholen. Wir brauchen Europa, um eine europäische Verteidigung gegen Wladimir Putin aufzubauen. Ich habe im Europaparlament auch für das Konjunkturprogramm in der Pandemie gekämpft, damit unsere Wirtschaft nicht untergeht. Dank dieses Pakets mussten unsere Handwerker und Unternehmen ihre Betriebe nicht schließen. Ich bin davon überzeugt, dass wir Frankreich stärker machen, indem wir die Europäische Union stärken. Die französischen Medien bezeichnen die Vorsitzende der liberalen Fraktion Renew im Europäischen Parlament gern als sehr gute Schülerin. Ayer glänzt als fleißige Europaabgeordnete. Während ihr härtester Konkurrent Jordan Bardella als Mitglied des Europaparlaments kaum anwesend war, hat Ayer fast an allen Abstimmungen teilgenommen und sich aktiv eingebracht. Die Haushaltsexpertin weiß, wie die Mühlen in Brüssel mahlen. Und dennoch, es verleiht ihr keinen Schwung in den Umfragen. Der Politikwissenschaftler Tristan Haute sieht die Verantwortung dafür nicht allein bei Valérie Ayer. Valérie Ayer wurde Spitzenkandidatin aus Mangel an Alternativen. Die politischen Schwergewichte der präsidentiellen Mehrheit wollten nicht für die Liste der Präsidentenpartei Renaissance antreten. Valérie Ayer ist der großen Öffentlichkeit kaum bekannt. Das macht es schwierig für sie voranzukommen. Aber ihre schlechten Umfrageergebnisse sind auf keinen Fall nur auf ihren Wahlkampf zurückzuführen. Tristan Haute glaubt vielmehr, es zeichne sich hier der Unmut über die Politik von Präsident Macron ab. Hinzu komme das generelle Desinteresse an Europawahlen und, so meint der Politologe, zu wenig polarisierende europäische Themen. Die meisten Französinnen und Franzosen sind gegen einen EU-Austritt, üben aber viel Kritik an der Europäischen Union. Das spiegeln in etwa alle wichtigen Parteien wider. Niemand plädiert dort offen für einen EU-Austritt, aber alle wollen die EU reformieren. Bei den französischen Wählerinnen und Wählern sieht der Politologe Haute kurz vor der Europawahl bereits eine Tendenz. Jordan Bardella gelingt es viel besser, die Wähler zu mobilisieren, die bei der Präsidentschaftswahl 2022 für Marine Le Pen gestimmt haben. Valérie Ayer dagegen gelingt es kaum, die Wähler von Emmanuel Macron zu mobilisieren. Außerdem werden viele ehemalige Wähler von Macron ihre Stimme einem anderen Kandidaten geben, dem linken Raphael Glücksmann zum Beispiel oder dem bürgerlich-rechten François-Xavier Bellamy. Jordan Bardella dagegen zieht Wähler an, die zuvor für andere Kandidaten stimmten, die der bürgerlich-rechten Les Républicains oder des extrem-rechten Éric Zemmour.
Beobachtungen aus dem Europawahlkampf in Frankreich von unserer Korrespondentin Christiane Kess. An diesem Donnerstag treffen die EU-weiten Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien in einer Debatte im Brüsseler Plenarsaal des Europaparlaments aufeinander. Der Deutschlandfunk wird die Debatte ab 14.50 Uhr live auf dem Digitalkanal Dokumente und Debatten übertragen. Die Waldbrände der vergangenen Sommer waren verheerend, besonders für die Staaten rund um das Mittelmeer. Griechenland will für diesen Sommer besser vorbereitet sein, auch weil die Waldbrandgefahr hoch ist nach einem milden Winter mit Rekordtemperaturen und wenig Regen. Schon im April gab es kleine Brände. Doch Griechenland steht nicht alleine da. Die Regierung kann Hilfe auf EU-Ebene beantragen. Außerdem kann das Land auch mit der Unterstützung durch andere EU-Mitgliedstaaten rechnen. Wie das genau abläuft, berichtet Rodothea Seralidou.
Wie du siehst, ist hier immer noch alles verbrannt. Das Feuer kam damals mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Um Mitternacht kam die Polizei und forderte mit Lautsprechern die Menschen auf, ihre Häuser zu verlassen. Die Kirchenglocken läuteten, es war wie im Krieg, sagt die Imkerin Roropa Saafendra. Sie steht zwischen ihren bunten Bienenstöcken im Norden der Insel Euböa. Euböa ist die zweitgrößte griechische Insel, ein beliebtes Urlaubsziel. Aber der große Waldbrand von 2021 traf die Insel hart. 50.000 Hektar Wald, unzählige Häuser, Olivenbäume und Nutztiere fielen dem Feuer zum Opfer. Auch Roropa Sa Afendra verlor viel. 80% unserer Bienen, all unsere Hühner, die 500 Olivenbäume unserer Familie, sogar unser Weinberg hier ist zur Hälfte abgebrannt. Als das Feuer auf Euböa im August 2021 ausbrach, kämpfte die griechische Feuerwehr schon tagelang an anderen großen Feuerfronten, unter anderem rund um Athen und auf der Peloponnes. Griechenland brauchte Hilfe und aktivierte den sogenannten EU-Katastrophenschutzmechanismus. Balázs Ujvári, Sprecher der EU-Kommission für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, erklärt, wie das abläuft. Wenn ein EU-Mitglied oder auch ein anderes Land eine Katastrophe zu bewältigen hat, sei es eine Naturkatastrophe oder eine von Menschen verursachte Katastrophe, kann es diesen Mechanismus aktivieren. Wir kontaktieren dann die anderen EU-Mitgliedstaaten und fragen, wer in der Lage ist, zu helfen. Wir koordinieren also die Hilfe, aber wir spielen auch eine finanzielle Rolle, denn wir tragen einen erheblichen Teil der Transportkosten in das Land, das die Hilfe benötigt. Bei den Waldbränden von 2021 konnten so 11 Mitgliedstaaten Griechenland helfen. Auch Deutschland war dabei mit rund 200 Feuerwehrleuten und knapp 50 Einsatzfahrzeugen. Die Einheimischen hätten die ausländischen Feuerwehrleute wie Helden in Empfang genommen, erinnert sich die Imkerin Roropa Sa Afendra. Doch sie trafen auf Euböa erst ein, als das Feuer schon seit Tagen wütete und schwer zu bändigen war. Das soll schneller gehen. Deswegen werden nun jeden Sommer Feuerwehrleute rund ums Mittelmeer stationiert. Mittlerweile organisiert die EU auch jedes Jahr vor Beginn der Waldbrandsaison eine Löschflotte mit Flugzeugen und Helikoptern, die die Mitgliedstaaten freiwillig zur Verfügung stellen. Dieses Jahr beteiligen sich 10 Länder mit insgesamt 28 Löschflugzeugen und 4 Helikoptern. Auch Griechenland ist mit dabei. Langfristig soll es eine EU-eigene Löschflotte geben, sagt Balázs Ujvári. Wir wollen 12 neue Flugzeuge kaufen. Diese Flugzeuge werden strategisch so positioniert sein, dass sie alle Ecken des Kontinents abdecken. Die ersten dieser Flugzeuge werden wir 2027 in Empfang nehmen. In Zeiten der Klimakrise reichen aber solche Investitionen im Katastrophenschutz nicht. Da sind sich Umweltexperten einig. Präventive Maßnahmen spielen eine immer wichtigere Rolle, damit Waldbrände gar nicht erst ausbrechen oder sich nicht ausbreiten können. Auch da unterstütze die EU, etwa mit Geldern für Forstmaßnahmen, sagt EU-Sprecher Balázs Ujvári. Gelder, die auch Griechenland nutzt, in der Hoffnung, in Zukunft große Waldbrände wie den auf Euböa vermeiden zu können.
Wenn Sie mehr von Rodothea Seralidou und darüber erfahren möchten, wie die EU Ländern wie Griechenland bei der Bekämpfung von Waldbränden hilft, dann empfehle ich Ihnen den Hintergrund, die Sendung heute Abend ab 18.40 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Und das war's von uns. Das war's von Europa heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Katrin Michaelsen.